Bei mir ist Hermann Plopper, mit dem ich sprechen möchte über den Machtwechsel in den USA und welche Perspektiven sich möglicherweise für die USA, aber auch für uns daraus ergeben. Vielleicht mal eingangs, wenn wir Ende Januar in den USA einen neuen Präsidenten sehen, Donald Trump wird er heißen, ist das tatsächlich ein neuer Präsident oder ist es nur eine neue Figur?
Also er wird schon deutlich andere Akzente setzen, das ist keine Frage. Er wird den Finanzmarkt noch weiter lockern und mal wegen zum Beispiel Kryptomärkte wird er total, das hat er ja schon jetzt durch die Besetzung der Securities and Exchange Commission dargelegt, durch SEC. Der jetzige Präsident war sehr kryptofeindlich und jetzt hat er einen neuen eingesetzt, der halt absolut aus der Kryptobranche kommt. Also da wird es Veränderungen geben. Er wird eben auch den globalisierten Welthandel eigentlich ziemlich zum Erliegen bringen, muss man mal ganz pointiert sagen, weil durch die Tariffs, durch die Zollerhöhung, er möchte ja grundsätzlich einen Sockel von 20%, 10-20% Zoll gegenüber Ländern, die in die USA exportieren, erheben. Und gegenüber China nochmal sozusagen einen speziellen Zoll von 60%. Und das ist in der Tat, würde ich mal sagen, nicht so eine gute Entscheidung, weil die anderen Länder sich natürlich entsprechend revanchieren werden. Das heißt, das Ganze wird hinauslaufen auf eine ähnliche Konstellation wie vor dem Zweiten Weltkrieg, wo auch der Welthandel zum Erliegen kam und es eigentlich nur noch so bilaterale Handelsabkommen gab und bilaterale Handelskonten, die man dann nicht mehr überschritten hat. Daraus, aus dieser Enge, hat man dann ja die Bretton Woods-Vereinbarung von 1944 gesetzt. Zum anderen Sozialpolitik. Er hat ein sehr schweres Erbe. 35 Billionen Staatsschulden. Und man hat ausgerechnet, gerade in der New York Times war eine Ausrechnung, dass noch einmal durch seine Maßnahmen jetzt im Welthandel 15 Billionen Verschuldung USA dazukommen werden. Wird man mit 50 Billionen Staatsschulden bewegen? Die Situation in den USA ist jetzt schon verzweifelt. Also die letzten Indizes haben gezeigt, dass die Leute halt ihr Tafelsilber verkaufen, weil die Privathaushalte sind so tief verschuldet, dass sie jetzt tatsächlich ihr Tafelsilber angreifen müssen, um überhaupt nur die Schuldentilgung und die Schuldenabtragung noch finanzieren zu können. Da ist natürlich irgendwann das letzte Tafelsilber weg. Das sind Probleme, mit denen Herr Trump zu tun hat. Und ist es so, dass jetzt eben auch gerade ein privater Versicherer, also Gesundheitsversicherungen sind ja allesamt privat in den USA. Und der Chef der United Healthcare, das ist, glaube ich, der größte Versicherer, private Versicherer für Gesundheitsfragen in den USA, der Chef ist gerade erschossen worden und wird jetzt in den USA gefeiert wie ein Robin Hood, paradoxerweise, weil diese Firma wirklich absolut nur für ihren eigenen Profit gearbeitet hat. Also die Ablehnungsrate, wenn die Leute jetzt einen Krankheitsfall haben und müssen irgendwie das von der Kasse ersetzt bekommen, dann sind die Ablehnungsraten bei United Health, also Healthcare, besonders hoch, mit 40%. Also unter fadenscheinigen Begründungen wird das Geld nicht ausgezahlt. Und die Wut in den USA ist allgemein so groß, es ist auch eigentlich, sage ich mal, außer bei den Superreichen, keine Begeisterung in den USA so richtig feststellbar. Die Menschen sind verunsichert, auch durch die diversen Opioidkrisen und Fentanyl. Die Eltern haben Sorgen, dass ihre Kinder in der Schule an Fentanyl rankommen und dann innerhalb kürzester Zeit versterben. Das ist also eine richtige tödliche Waffe. Und der Staat war bis jetzt nicht entschlossen, da etwas gegen zu tun. Dann gucken wir uns an, der Mauerbau, nicht wahr? Wir haben ja hier die Mauer abgeschafft. Trump möchte sie in der Freihandelszone, Kanada, Mexiko, installieren. Das ist ein ziemlich paradoxer Vorgang. Und die Kosten dafür werden sich belaufen auf über 1 Billion. Er hat schon Anfragen gestellt im Transition Team, ob vielleicht andere Länder wie Bahamas oder so Flüchtlinge aufnehmen. Und die haben dankend abgelehnt. Das ist eben auch die Frage, wer wird dann bereit sein, 11 Millionen illegale Arbeiter ohne Arbeiterrechte aufzunehmen? Das ist dann die nächste Frage. Wie will dann Trump den mittelständischen Unternehmern in den Südstaaten verkaufen, dass sie jetzt gesetzliche Mindestlöhne zahlen sollen, anstelle der Hungerlöhne, die vorher an rechtlose illegale Einwanderer gezahlt wurden? Das heißt, es ist ein Paket von Problemen, wo einfach überhaupt nicht absehbar ist, wie er das mit den von ihm vorgeschlagenen Modellen dann abarbeiten will.
Trump wird ja international, also aus unserer Sicht, vor allem wahrgenommen oder auch wahrgenommen für seine friedenspolitischen Ankündigungen. Mhm. Also er hat gesagt, er will den Krieg in der Ukraine in wenigen Tagen beenden. Gleich zwischen 24 Stunden. Gleichzeitig sagen manche Kritiker, ja, er will vor allem seine Kräfte schonen für die große Auseinandersetzung mit China. Ist er also sozusagen ein Friedensengel oder ist er eher ein Kriegsfürst im Pazifik?
Also er ist ein neuer Kriegsfürst mit neuen Strategien. Also er hat jetzt kein Interesse an Russland, am Krieg mit Russland. Wir sehen im Moment, dass Syrien, der Staat Syrien, innerhalb von 11 Tagen von der Bildfläche verschwunden ist. Assad hatte seine Truppen irgendwann aufgefordert, keinen Widerstand mehr zu leisten und hat sich dann verkrümelt, auf Deutsch gesagt, nach Moskau. Und das Ganze könnte ein Deal sein, der Gestalt, dass Trump gesagt hat, okay, wir lassen euch die Ukraine, da könnt ihr eure russischen Gebiete kriegen. Dafür können Israel und die USA halt im Nahen Osten schalten und walten, wie sie wollen. Und das ist in der Tat ein Vorgang. Da geht es ja auch wieder um Pipelines. Es ist ja so, dass ein Pipeline-Projekt Katar-Türkei, dagegen hatte sich Assad gesträubt. Und jetzt ist der Weg dafür frei, für diese Entwicklung. Und andere Optionen, also Iran, Irak, Syrien, die mit Assad zu machen waren, sind jetzt wahrscheinlich vom Tisch. Das heißt, hier geht es auch ganz konkret um Ressourcen, um Geld, um Im- und Export und ja die Zerschlagung des Staates Syrien. Herzlichen Glückwunsch. Wir werden eine neue Flüchtlingswelle erleben. Die machen sich jetzt schon auf den Weg nach Libanon. Und wir müssen sehen, dass wir irgendwie, die können ja nichts dafür, die armen Leute, dass wir da irgendwie eine Lösung schaffen, möglichst vor Ort. Das ist ja überhaupt, sage ich mal, das Gebot der Stunde. Das ist immer noch die kostengünstigste Option, vor Ort die Infrastruktur zu reparieren, Kräften zu helfen, die da wirklich guten Willens sind, anstatt die erstmal hier nach Europa strömen zu lassen und dann zu gucken, ja, was machen wir jetzt damit? Und dann hier eine lukrative Flüchtlingsindustrie auf den Weg zu bringen. Also es ist so, und da macht er kein Geheimnis draus. Er hat ja gesagt, wir müssen die Kräfte von Russland abziehen, um alles zu konzentrieren auf den Finalkampf mit Iran und China. Und das passiert ja jetzt auch. Und die Bundeswehr hat gerade ein Manöver, Fidschi und Philippinen mit absolviert. Herzlichen Glückwunsch. Also das haben wir eigentlich gar nicht nötig in Deutschland, solche Spielchen mitzumachen.
Das klingt ein bisschen wie die Vorbereitung auf das große Armageddon. Laufen wir darauf hinzu?
Ja, ich meine, ich sag mal, er ist ja nicht völlig bekloppt, der Herr Trump. Also er wird schon irgendwann vielleicht auch gute Berater finden, nicht nur in seiner Filterblase der Billionäre, der Milliardäre, sondern vielleicht auch ein bisschen außerhalb mal. Ich meine, es ist kein einziger Arbeitervertreter jetzt im Regierungsteam drin. Niemand von den Ethnic Minorities. Und es ist, ich sag mal, er ist halt ein bisschen betriebsblind. Ich denke, er hat ja auch in der ersten Periode schon gezeigt, also von 16 bis 20, dass er schon den Realitäten irgendwann ein bisschen mehr entgegenkommt. Ne? Also ich bin nicht da ganz hoffnungslos. Ich denke ja auch, viel kommt darauf an, was wir als Europäer von der Basis, von der Bevölkerung, was wir jetzt hier auf den Weg bringen. Also ich habe die Hoffnung ja noch immer nicht ganz verloren bei all dem ja depressiven, passiven Schlachtviehverhalten, was wir hier in Europa registrieren. Wir sehen, dass die transatlantische Firnisschicht der Regierungen, Macron, Scholz und so weiter, zerbricht, dass sich neue Optionen ergeben und die schieben sich von oben hoch. Und ich denke, irgendwann wird das auch komplett platzen, diese Filterblase.
Nun hatten wir es erlebt, als Trump 2016 Präsident wurde, dass der europäische Ableger dieser transatlantischen Duos gesagt hat, die Führungsmacht ist jetzt erstmal nicht weg, aber paralysiert, es fällt sozusagen aus und wir müssen jetzt Angela Merkel als die neue Führerin der freien Welt quasi installieren. Merkel ist nicht mehr da, aber besteht die Gefahr, dass sozusagen Leute wie Ursula von der Leyen oder Friedrich Merz jetzt mit einer noch stärkeren Aggressivität das ausgleichen, was aus Washington nicht mehr kommt?
Ja, ja, also das sieht ganz so aus, als wenn sozusagen die enthaupteten Glieder jetzt herumzucken, nicht, wie ein geköpftes Huhn und jetzt da irgendwo um sich schlagen. Und ich sag mal, das ist brandgefährlich, wenn wir diese Irren da nicht jetzt mal irgendwie in die Schranken weisen, kann das in der Tat zum Selbstlauf werden. Also was ich immer gesagt habe oder was Brzezinski auch gesagt hat, wir müssen in sämtlichen Vasallenstaaten intrinsisch motivierte US-denkende Eliten züchten, die dann auch dann, wenn die USA implodieren, weitermachen. Das heißt, das ist ein spannender Moment. Es ist zum zweiten Mal passiert. Europa ist Hänsel und Gretel. Das Oberhaupt fehlt. Und jetzt muss ich selber zurechtsuchen. Aber das, ich sag mal, Macron regiert, obwohl er keine Mehrheit hat und überhaupt kein Vertrauen von der Bevölkerung. Gemacht einfach wie eben die letzten, wie Brüning in der Weimarer Republik, mit Notverordnungen. Und hier laufen halt so fragwürdige Manöver. Ich sag mal, ich bin im Moment voll hinter Scholz, solange er sagt, Taurus darf nicht eingesetzt werden. Und solange er sagt, wir halten uns da raus aus dem operativen Bereich, ne? Während er ja von FDP, von Merz und von allen Leuten da angefeuert wird. Weil BlackRock hat natürlich, Mr. BlackRock, Merz war 10 Jahre CEO Deutschland für BlackRock. Und sein Interesse ist natürlich, Geld zu verdienen, auch die Ukraine ist ja de facto verpfändet an die Finanzwelt und das ist natürlich der ideale Fall und solange das so weiter profitabel läuft, wird man das auch weiter verschärfen. Ne? Also da spielen die Menschen in der Ukraine keine Rolle. Wenn der letzte Ukrainer gefallen ist, dann wird man eben mit Söldnern weitermachen. Ja.
Kommen wir noch mal zu den USA. Wenn man sich so Trumps Team ansieht, dann fällt auf, die kommen nicht aus den üblichen Netzwerken, aus den üblichen Thinktanks. Sie kommen eigentlich mehr, wenn man so will, vom Rande des politischen Geschehens oder auch außerhalb. Das heißt natürlich auch, es ist fraglich, welche Hausmacht sie am Ende in Washington haben. Besteht die Gefahr, dass quasi so eine Art Kabinett entsteht, das eigentlich nicht über die wirkliche Macht in den amerikanischen Machtstrukturen hat, das dann letztlich vom tiefen Staat einfach ausgebotet wird?
Vom Geld geht die Macht aus. Der mächtigste Mann der Welt, Elon Musk, mit popeligen 350 Milliarden Privatvermögen. Das muss man sich mal reinziehen. Das ist wirklich nicht mehr darstellbar. Ist ja de facto jetzt Präsident der USA. Diese Leute sind gar nicht so isoliert und fern. Also ich sag mal, ist die Koch-Brüder Charles und David Koch haben schon in den 70er Jahren ein Netzwerk aufgebaut, ein neokonservatives, was diese Leute trägt. Das heißt, die Ölmagnaten, entsprechend sieht auch die Politik aus. Es ist eine Vintage-Politik, kann man sagen. Zurück zur Energiepolitik der 50er Jahre. Das ist aber heute weniger denn je eine realistische Option. Wir müssen wie China halt alles nutzen, was machbar ist und was, sage ich mal, in maßvollen Gebrauch eben wirklich vor Ort Vorteile bringt. Und für China ist halt Aufforstung genauso wichtig in diesem Zusammenhang wie regenerative Energie oder Atomkraft oder Kohlekraft. Das heißt, die Chinesen sind extrem pragmatisch. Die machen das, was funktioniert. Und wenn sie sehen, es funktioniert nicht, dann wird es auch wieder abgewählt. Und die USA ist ein bisschen dogmatisch geworden. Also das ist alles sehr rückwärtsgewandt, die Rezepte, die man da jetzt auch hat. Man hat jetzt eine diversifiziertere Gesellschaft vor sich und mit der muss man auch irgendwo arbeiten und leben. Und es nützt nichts, einfach so zu tun, als hätten wir wieder die 50er Jahre unter Eisenhower. Also das, aber mit erheblich verelendeteren Personen. Wir hatten unter Franklin Delano Roosevelt halt, sage ich mal, den Weg zu einer Europäisierung, zu einer gerechteren Sozialpolitik. Und dieser Roosevelt-Konsensus hat ja bis Ronald Reagan gehalten. Insofern, was wir jetzt haben, ist also eine völlige Entgleisung, eine völlige Chaotisierung, eigentlich ein Anarchokapitalismus tatsächlich in Reinform und ohne im Prinzip langfristig zu planen, zu gucken, können denn die unteren Teile der US-Gesellschaft das noch mittragen, nicht? Und sie können es nicht, sie brechen zusammen. Wir haben selber Verwandte in den USA und die sagen, also haben Trump gewählt, auch mit großer Begeisterung, aber man merkt einfach, so eine richtige Euphorie kommt da nicht auf. Das ist so ein bisschen so eine, ja, also was wird aus unseren Kindern, was wird aus unseren Häusern? Das ist überhaupt nicht beantwortet, die Frage. Na?
Abschließend, es gibt zwei Thesen zu dem, was in den nächsten zwei Monaten oder dann sechs Wochen bis zur Amtsübergabe passieren kann in der Ukraine.
Ja.
Eine davon lautet, dass Joe Biden bzw. die Leute, die in seinem Namen regieren, eine Situation eskalieren und herstellen, die letztlich Trump diesen Frieden, diese Rolle des Friedensstifters unmöglich macht, weil dann beispielsweise auch Putin nicht mehr darauf eingehen kann.
Ja.
Besteht diese Gefahr, dass quasi die letzten Wochen Bidens auch die letzten Wochen des Friedens für die Welt sind?
Leider ist es so. Leider wird hier abgewichen von der Regel in der Transition Period. Da ist der ausgehende Präsident eigentlich nur noch eine lahme Ente, lame duck. Und der neue Präsident hat schon so zu 50% mitzubestimmen. Die halten sich nicht dran. Also die Kriegslobby hat jetzt etliche Male diese Tabus gebrochen. Und gerade gestern war ja wieder ein Einschlag auf russischem Gebiet durch eine Präzisionswaffe aus den USA, die ja auch nur von US-Amerikanern gesteuert und programmiert werden kann. Also das heißt, die USA steckt ja direkt mit drin. Und das, ich sag mal, bis jetzt hat die russische Regierung da wirklich mit buddhistischer Duldsamkeit immer gesprochen von unseren Partnern. In letzter Zeit, wohlgemerkt, hört man von Enemies, von Feinden. Das ist eine neue Setzung. Und ich sag mal, sie werden versuchen, so lange wie möglich, wenn nicht gerade der Kreml bombardiert wird, sorry, makaber, aber absurd, aber kann passieren, so lange wird er wahrscheinlich den USA nicht den Krieg erklären. Also die werden jetzt einfach mal warten und jede Frechheit aussitzen, hoffe ich, hoffen wir alle, weil wir sitzen hier wirklich quasi, ja, wir hocken am Abgrund, ne? Grand Hotel Abgrund. Und und das ist eine Sache, wo da können wir alle nur, haben wir gar keine Macht. Können wir alle nur beten. Ich bin Atheist, aber ich bete dann eben atheistisch, dass das noch gut geht bis zum 20. Und dann bin ich überzeugt, dann sind wir Europäer erstmal aus dem Schneider. Leider die armen Menschen im Nahen Osten umso weniger. Es ist furchtbar, es ist unterirdisch. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir sowas nicht mehr erlebt.